Chemie kennt keine Liga. Der HFC-Podcast der Mitteldeutschen Zeitung.
Chemie kennt keine Liga. Heute mal wieder alles anders als gewohnt. Aber das stört euch da draußen nicht, denn wir haben trotzdem viel Meinung und Analyse im Gepäck. Ich, das ist Fabian Wölfling, weil Julius Lukas in seinem wohlverdienten Urlaub ist. Es sind Herbstferien. Er hört uns dann wahrscheinlich heute Abend mit seinem iPhone zum Einschlafen und spielt es auch noch den Kindern vor. Auch noch ein bisschen anders. Tobias Große, der Mann für die Expertise heute, ist nicht vor Ort. Deswegen benutzen wir modernste Technik, keine Mühen und Kosten gescheut und haben ihn per Telefon zugeschaltet, was für die Klangqualität ja kleine Auswirkungen hat. Aber ich glaube, er wird trotzdem gut zu verstehen sein, oder Tobias?
Ja, das hoffe ich doch. Wir hoffen das Beste.
Klingt ganz gut. Klingt ganz gut. Was haben wir heute vor? Wir haben Montag, den 13. Oktober. Große Spiele werfen ihre Schatten voraus. Am Samstag geht's in Fürstenwalde gegen Altklinike. Topspiel und ein ja brisantes Wiedersehen. Und die Woche drauf am Freitag das Topspiel schlechthin zu Hause gegen Lokomotive Leipzig, den Vorjahresmeister und Tabellenführer für den HFC, geht es also jetzt um sehr viel in den nächsten zwei Wochen. Darüber werden wir sprechen, aber zuerst einen kleinen Blick zurückwagen. Was war da los? Als wir ja zuletzt einen Pod in die Welt hinaus gesendet haben, einen Podcast, da war es ja relativ kriselig. Es sieht jetzt etwas besser aus. Die Sonne scheint nicht nur hier in unser Studiofenster rein, sondern auch ein bisschen wieder auf den Leuner Chemie-Rasen. Werden so ein bisschen gucken, was macht die Form innerhalb der Mannschaft. Es gibt also ein paar, die sind auf einem aufsteigenden Ast und ein paar auf einem absteigenden Ast. Werden uns mit Malek Fakhro auf Länderspielreise beschäftigen und dann, wie gesagt, einen Blick werfen auf diese zwei großen Spiele, die da bevorstehen und schon viel über den weiteren Saisonverlauf uns sagen können oder auch nicht. Ja, Tobias, wir haben seit der letzten Aufnahme ein 1:0 gegen Meuselwitz in der Liga, ein 1:2 gegen Hannover 96 in einem Testspiel und ein 8:0 gegen Rot-Weiß Kemberg im Landespokal. Ist der HFC jetzt wieder so stark, wie er zu Saisonbeginn war? Fragezeichen.
Das hofft der HFC mit Sicherheit, ob das wirklich ist. Ich will nicht sagen, dass ich daran zweifle, aber man weiß es natürlich nicht. Das Spiel gegen Meuselwitz, da warst du ja im Stadion, das war am Ende ja durchaus ein bisschen zittriger 1:0-Sieg. Man hat da schon gemerkt, dass die Krise vorher, waren es ja 4 Spiele ohne Sieg, 3 Niederlagen in Folge, dass das schon ganz schön Einfluss auf die Mannschaft hatte. Es war jetzt nicht so ein Auftritt, wie man sie zu Beginn der Saison gesehen hat. Am Ende ist es gut gegangen, 1:0. Die Auswirkungen hat man, finde ich, schon in Hannover durchaus gesehen bei dem Testspiel. Also Hannover war natürlich klar Ballbesitz, klar mit mehr Ballbesitz und mit durchaus mit viel mehr Chancen, aber der HFC hat trotzdem gut dagegen gehalten, hat defensiv auch die Ordnung nie verloren. Das stand für Robert Schröder, mit dem habe ich danach telefoniert, auch im Fokus. Nur nochmal, wie er es gesagt hat, in einem tiefen Block verteidigen muss und zeigt, dass man das kann. Und jetzt gab es ein 8:0 in Kemberg, die sportliche Relevanz des Pokalspiels. Kemberg spielt Landesliga, ist dort relativ weit unten aktuell. Die sportliche Relevanz, weiß ich nicht, wie groß das Aussagekraft hat, aber ob das wirklich die Wende war, das wird sich jetzt in den nächsten Tagen und Spielen zeigen müssen. Ja.
Also ich kann mich auch mal noch erinnern, ich glaube, das war unter André Meyer noch, da wurde mal im Landespokal gegen ein Landesklasse-Team aus Halle mal nur 4:0 gewonnen. Also man kann sich auch noch mehr krampfen, aber ja.
Absolut.
Dieses 8:0 wollen wir es mal nicht überbewerten, aber zumindest ein, zwei Spieler, über die wir ja auch noch sprechen werden, haben da auch ein bisschen was fürs Selbstvertrauen vielleicht gemacht vor der Bude. Mein Blick, richtig, war gegen Meuselwitz im Stadion. Kam beim Trainer da nicht so gut an, verstehe ich auch, weil der musste natürlich sehen, dass man dieses Erfolgserlebnis jetzt auch als das mal mitnehmen kann in die Woche. Ich habe schon ein bisschen Angst gesehen auf dem Rasen, also schon viel Rattern im Kopf und viel Sicherheitsfußball, wenig überzeugenden Spielen. Das hat ja auch Daniel Meyer dann nach dem Spiel dann ins NDR-Mikrofon gesagt. Da war er so ein bisschen nicht auf Linie mit seinem Trainer. Hat so gesagt, ja, das ist jetzt eigentlich nicht das, wofür wir stehen wollen und wir müssen unseren Weg wieder finden. Aber ja, klar, in der Situation war es dann wahrscheinlich auch einfach so, irgendwie diesen Sieg erstmal holen und das hat ja dann geklappt. Jetzt auch nicht unverdient, man war schon besser, aber es war jetzt weit weg von dem, was man auch schon gesehen hat. Da war Hannover dann natürlich schon wieder ein bisschen was anderes, obwohl das natürlich kaum vergleichbar ist mit einem Ligaspiel. Ne? Das ist so, verteidigt der HFC schon mal tief in den Block? Wann wird das vorkommen?
Ja.
Nie vermutlich in der Liga. Also weiß ich nicht, wie viel das bringt, vielleicht mal situativ, aber jetzt ja nicht über ein ganzes Spiel. Solche Gegner gibt es
da nicht. Das ist aber auch genau das, was Robert Schröder gesagt hat. So in den nächsten beiden Spielen jetzt Klinik gelockt, du hast das schon angesprochen, wird es Phasen geben, wo man halt auch mal tief in den Block verteidigen muss. Dafür war das ein ganz guter Test. Da musste man es in Hannover fast 90 Minuten machen. Weil das echt eine gute Mannschaft ist in der zweiten Liga, jetzt aktuell auch eine Top in der Spitzengruppe unter Christian Tietz, der ja in den vergangenen Jahren in Magdeburg, das kann man glaube ich auch in dem HFC-Podcast mal erwähnen, sehr, sehr gute Arbeit geleistet hat und das auch in Hannover fortführt. Also der Fußball ist schon sehr, sehr ansehnlich, muss man sagen. In Hannover jetzt wahrscheinlich auf dem Papier auch noch besseres Personal zur Verfügung. Dafür hat sich der HFC da echt gut verkauft. Und Meusewitz, ja, ich glaube, das ist dann auch normal, dass man in so einem Spiel nicht ganz so frei spielt, wie man es eigentlich macht, weil die Fallhöhe dann ja schon riesengroß war und der HFC ja ganz anderes gewohnt ist als in die Krise und auch die Spieler vielleicht anderes gewohnt sind als Krise und Niederlagen in Folge und dann so eine Drucksituation, dass die nicht komplett spurlos vorbeigeht, auch an gestandenen Profis. Ich glaube, das sollte man einfach mal so als gegeben hinnehmen.
Ja, das ist, glaube ich, auf jeden Fall so. Aber ja, was tatsächlich aus Hannover mir ein bisschen Mut gemacht hat gegen Meusewitz, waren da teilweise schon, ich würde es mal Klopse nennen, der Abwehr dabei, wo ich schon gedacht habe, herrje, gegen einen besseren Gegner wäre das heute schief gegangen. Meusewitz konnte das dann nicht so richtig für sich nutzen, hat dann seine zwei Riesen da halt verballert, wo es noch 0-0 stand. Also da hätte auch alles ganz anders ausgehen können. Das sah dann gegen Hannover, obwohl die natürlich Tore geschossen haben, aber es ist natürlich auch eine ganz andere Qualität. Also es ist schon nah an einem Bundesliga-Kader, schon deutlich besser aus. Und ja, das kann einem vielleicht auch ein bisschen Mut machen, dass das wieder funktioniert und dass man dann jetzt vielleicht auch über, ja, vielleicht Kemberg so ein bisschen wieder mehr zum Mut am Ball, zum Fußballspielen kommt im letzten Drittel, weil das war gegen Meusewitz auch noch, ja, sehr dünn. Man hatte zwar ein, zwei Chancen, aber so richtig viel schön rausgespieltes war da auch nicht. Das wird es, glaube ich, jetzt schon brauchen gegen diese Gegner, dass man auch wieder ein bisschen mehr Vertrauen und ein bisschen mehr fußballerisch was auf die Platte kriegt. Aber das werden wir dann sehen, inwieweit das gelingt. Hängt dann auch immer so ein bisschen, ja, man kann viel über Taktik und so weiter sprechen, aber letztendlich, ja, wird Fußball von den Individuen auf dem Rasen gespielt und da ist das, ja, wenig überraschend so in einem wechselhaften Saisonentwicklungsstand, in dem der HFC gerade ist. Gibt es da so welche, die ganz gut sich präsentieren und andere weniger, die da so ein bisschen an der Krise mit zu schaffen haben. Und da haben wir gedacht, gucken wir doch mal rein. Einfach mal so als kleine Fingerübung, wer uns denn da gerade so ganz gut überzeugt und Hoffnung macht und wo wir so ein bisschen, ja, sagen, da passt die Form nicht und was uns das vielleicht auch als Generelles über die Mannschaft sagt. Und haben wir mal so überlegt, 3-3. Wir sind uns aber auch nicht ganz einig geworden, wie das immer so ist in einer gut funktionierenden Sportredaktion, wo man sich auch mal streitet um Meinung, aber das werden wir gleich merken. Gehen wir erstmal zu den drei, wo wir sagen, die sind in guter Form und machen uns Mut, dass das klappt in den nächsten Topspielen mit Siegen für den HFC. Und vielleicht, Tobias, willst du mal mit deinem ersten anfangen?
Dann würde ich anfangen, genau. Dann würde ich Marius Hauptmann nennen, Rechtsverteidiger beim HFC, auch in jedem Spiel als Rechtsverteidiger gestartet. Ist das letztes Jahr schon unter dem übrigen Trainer Marc Zimmermann geworden. Ist ja eigentlich ein gelernter Offensivspieler, also eher so auf dem rechten Flügel zu Hause. Hat das auch zuvor bei seiner Station in Lübeck die meiste Zeit gespielt, beim HFC dann Rechtsverteidiger. Und er hat letztes Jahr ja schon ein bisschen Anlaufzeit gebraucht, würde ich sagen. Das hat er mir auch bestätigt. Als er dann rechter Verteidiger war, gedacht, okay, Verteidiger, das ist erstmal eine defensive Position. Ich muss jetzt hier erstmal meine Seite zumachen. Aber seine Stärke ist halt ganz klar im Spiel nach vorne. Das sieht man in den letzten Wochen sehr, sehr eindrucksvoll. Ist ja einer der schnellsten Spieler in der Liga. Macht unfassbar viele Wege nach vorne, hinterläuft wahrscheinlich 10-mal pro Spiel seinen Vordermann, schlägt viele Flanken, hat jetzt schon 4 Tore vorbereitet in dieser Saison, auch wenn das erste Saisontor gegen den BFC Dynamo am ersten Spieltag nicht mit reinzählt in diese Statistik, was für mich Quatsch ist, weil er bringt den Ball rein, der Torwart lässt ihn abprallen und Julian Damelang war es damals, macht das
Siegtor. Also noch ein Assist geklaut eigentlich, ne?
Ja, es ist eigentlich ein klarer Assist. Er wurde ihm geklaut in der offiziellen Statistik, aber wir sagen jetzt einfach mal 4 Tore.
Fußballmafia.
Ähnlich hat er auch das Tor gegen Meusewitz vorbereitet. Da wurde es ihm komischerweise in der offiziellen Statistik gegeben als Assist. Also versteht auch keiner. Aber jedenfalls, Marius Hauptmann für mich aktuell einer der formstärksten Spieler. Hat die Position angenommen, macht da sehr, sehr viel nach vorne, spielt defensiv absolut solide. Und ist echt ja so einer, der da in vielen Ketten zieht.
Ja, also ganz großen Anteil an diesem ja erlösenden 1-0 gegen Meusewitz. Und da kann ich dann direkt anknüpfen, weil wer das Tor dann letztendlich geschossen hat, war Julian Damelang. Der hat den Abpraller quasi vor die Füße bekommen und hat ihn reingeschossen. Hat gar nicht so ein gutes Spiel gegen Meuselwitz gemacht generell, aber der hat halt die Gabe in dieser Saison bisher, dass er dann irgendwie immer da steht, wo der Ball dann hinkommt in den entscheidenden Phasen. Haben wir ihn auch schon ein bisschen ja, fast gotteslästermäßig zum Thomas Müller des HFC getauft, aber der Thomas in Vancouver wird es verschmerzen, der jetzt nun Bart trägt und anscheinend die beste Zeit seines Lebens da hat in Kanada. Nee, er hat irgendwie wirklich unbekümmert, man kannte ihn ja gar nicht so richtig, ehrlich gesagt, also die Insider Regionalliga Nordost werden ihn gekannt haben, aber ich glaube so der generelle Fußballfan nicht so unbedingt, von einem Absteiger gekommen und ja, der bringt schon richtig viel mit, Tempo, der kann was am Ball und der hat auch so ein Gefühl halt einfach für die Situation, also das hat auch gegen Meuselwitz gezeigt, dass er dann halt auch steht und dann auch selber gesagt hat, ja, er hat so ein bisschen nach dem Raum sich umgeschaut, wo irgendwie, ja, Luft für ihn war, wo kein Gegenspieler war und dann hat er genau richtig antizipiert. Und ja, hatte ja eine Sehnenreizung leider, also es war auch so ein bisschen in der Phase, wo es dann für den HFC nicht lief, fehlte er dann. Ich glaube, da kann man schon eine Kausalkette ziehen. Und jetzt ist er wieder zurück, hat das Tor gleich wieder gemacht gegen Meuselwitz und das ist, glaube ich, ein gutes Zeichen, dass er da einer sein kann, der dann vielleicht auch in den Spielen jetzt einen entscheidenden Akzent setzt mit einem Tor, mit einer Vorlage.
Ja, absolut.
Dritter Mann für dich und dann, ja, wie gesagt, wir sind uns nicht ganz einig geworden, deswegen werden es jetzt, glaube ich, 4 bei den Positiven, aber dann haben wir auch mehr Positive als Negative, ist ja vielleicht auch nicht schlecht.
Genau, für das Gesamtbild. Da würde ich jetzt noch Lennart Becker nennen, der nachverpflichtet wurde Mitte September, in den vergangenen Jahren, 3 Jahren beim FC Bayern ausgebildet, war dort auch Kapitän in der U19. Ja, beim HFC hatte sich ja dann im Pokalspiel gegen FC Augsburg Elias Lorenz schwer verletzt, weshalb Daniel Mayer nochmal auf der Suche war nach Verstärkung fürs Mittelfeld, am besten physisch präsent und trotzdem auch fähig am Ball und hat damit Lennart Becker einen gefunden, 1,90 Meter groß und sehr, sehr talentiert. Kam in einer unglücklichen Phase zum HFC, als es die Niederlagenserie gab. Sein erstes Spiel im Stadion war das, was von ja, den Fanrandalen überschattet wurde gegen Chemie Leipzig. Das war so der erste Eindruck, der jetzt alles andere als positiv ausgefallen
schöner
ist.
Schöner erster Eindruck, ja.
Ein schöner erster und Eindruck,
dann das Debüt. Dann zurück, ja.
Das Debüt in Chemnitz bei einer 3-0-Niederlage.
Schön, ja.
Und dann zum ersten Mal Startelf gegen Zwickau, wo es dann 1-2 verloren ging.
Läuft.
Wo auch durchaus noch ein bisschen Lehrgeld bezahlt hat, muss man sagen. Hat aber von Robert Schröder direkt das, danach das Wochenende gegen Meuselwitz das Vertrauen wiederbekommen. Einen ganz anderen Auftritt hingelegt. Also wirklich sehr, sehr aufmerksam, sehr präsent, auch mit Ball, sehr ruhig, sehr sicher. Hat das auch gegen Hannover vor allem bestätigt, also gegen den Zweitligisten, wo nochmal ein ganz anderes Spieltempo drin war, fand ich, war für mich einer der besten. Ja, und das war auf jeden Fall nochmal ein guter Transfer, den der HFC da machen konnte. Mit ein bisschen Glück, muss man sagen, weil eigentlich stand im Sommer, ja, das alles, was man so mitbekommen und gelesen hat, stand eigentlich fest, dass er in die zweite Liga gehen wird. Karlsruhe soll sehr interessiert gewesen sein. Bei Eintracht Braunschweig hat er sogar längere Zeit mittrainiert, war mit im Trainingslager. Am Ende verschlug sich der Wechsel, wie man hören konnte, lag das so ein bisschen daran, dass sein inzwischen ehemaliger Berater, was auch schon viel aussagt, wohl ja, die zu hohe Forderung gestellt haben soll, sodass die Vereine dann abgewunken haben. Ich habe letzte Woche mal mit ihm darüber gesprochen, ihn nachher gefragt, er wollte sich dazu jetzt nicht groß äußern, hat gesagt, es sind nur einige Sachen zusammengekommen, die nicht so gelaufen sind, wie sie laufen sollten. Jetzt ist er froh, beim HFC zu sein, dass er eigentlich wieder Fußball spielen kann und ja. Die Freude am Fußballspielen, die sieht man ihm auch an und ich glaube echt, dass Daniel Mayer da nochmal, wie man im amerikanischen Sport sagen würde, einen kleinen Stil gelandet hat. Also etwas, was man nicht so auf der Karte mehr hatte, der den HFC aber sehr weiterbringen kann.
Ja, das glaube ich auch. Und ich glaube, also so mein Eindruck, der könnte mit Saisonverlauf immer besser werden und immer wichtiger werden. Das ist tatsächlich auch ganz wichtig, wenn wir gleich mal noch zu denen kommen, die da nicht so überzeugen, dass da im Mittelfeld ja so ein bisschen frischer Wind jetzt nicht geschadet hat. Ich würde aber gerne noch meinen Positiven erwähnen, weil der musste eigentlich für mich unter. Fabrice Hartmann, ja, hat ewig gefehlt mit seiner Oberschenkelverletzung, auch viel länger, als er selber gedacht hat. Es hat sich irgendwie gezogen, dann gab es nochmal einen Rückschlag, aber jetzt war er zurück gegen Zwickau schon, ja, sehr emsig, hat ja auch das Tor dann von Fakro perfekt eigentlich vorbereitet, mit der Flanke immer wieder angezogen. War gegen Meuselwitz genauso, also man hatte immer das Gefühl, wenn er am Ball ist, dann passiert mal was, was ja an dem Tag nicht bei vielen Spielern so war. Ja, da sieht man halt einfach, der kann mit seinem Tempo, mit seiner Dynamik einfach diese Lücken aufreißen, die es dann halt auch manchmal braucht, wenn halt sonst nicht viel passiert und aus der Struktur des Spiels nicht viel passiert. Dann gibst du ihm den Ball und dann kann er damit was machen. Hat das Abschlussglück jetzt noch nicht so wirklich gegen Meuselwitz ja den Pfosten getroffen mit dem Kopfball. Also erstes Saisontor fehlt noch, aber das kommt jetzt einfach spätestens gegen Lok, sage ich mal. Und das ist, glaube ich, auch einer, wo man sagen kann, wenn Damelang und Hartmann wieder da sind, ist das schon mal auf den Flügeln schon mal sehr viel wert, dass da offensiv mehr passiert, als da teilweise in den Spielen dann passiert ist, als sie beide zusammen gefehlt haben.
Ja, ja. Und was wir ja gerade im Vorgespräch auch schon mal kurz hatten, also auf der rechten Seite dann, wenn man dann Fabrice Hartmann offensiv und Marius Hauptmann dahinter als rechten Verteidiger hat, ist das schon echt sehr, sehr gut, weil sich beide auch sehr gut ergänzen. Fabrice Hartmann kann mit seinem starken linken Fuß nach innen ziehen, wenn Marius Hauptmann hinterläuft. Oder umgekehrt, das ist schon eine richtig gute Kombi für diese Liga.
Ja, da ist eigentlich auch immer viel los. Das ist auch die perfekte Überleitung zu denen, ja, ich sag mal, wo wir sagen, das läuft nicht so, weil das Pendant von Hauptmann ist ja Niklas Landgraf. Nach wie vor Linksverteidiger, sollte ja eigentlich alles anders kommen diese Saison. Eigentlich sollte Landi, der Kapitän, ja ins Mittelfeld. Aber dann ist er doch Linksverteidiger geblieben, wahrscheinlich auch, weil Robert Schröder dem Jungen Felix Langhammer noch nicht so wirklich vertraut hat, dass er das schon bringen kann als Stammkraft in der Hochdrucksituation der Regionalliga, wenn er lieber auf der Routine gebaut hat. Aber Niklas Landgraf, der schon letzte Saison in der Rückrunde so ein bisschen seiner Form hinterhergelaufen ist, kriegt das irgendwie gerade immer noch nicht so richtig auf den Rasen. Das, was er mal war in der dritten Liga, für mich eigentlich immer so der Spieler, der für absolut soliden Fußball steht und was wirklich positiv gemeint ist, der hat wenig Fehler gemacht, immer gute Pässe gespielt, seine Zweikämpfe gewonnen, da war nichts, was groß nach oben rausgeragt ist, aber halt auch nie nach unten, und das ist jetzt gerade so ein bisschen anders. Also da sind viele Fehlpässe dabei, er verliert dann die Zweikämpfe. Dass er als Linksverteidiger jetzt nicht so viel nach vorne macht, das war eigentlich schon vorher klar, aber es fällt dann halt umso mehr auf, wenn das halt, ja, das Handwerk, das Defensivhandwerk da nicht so funktioniert oder der Spielaufbau, und jetzt ist er ja auch gesperrt wegen ja auch, ich sag's jetzt mal, ein total dummes Foul gegen Meuselwitz, wo er da im Mittelfeld schon gelb verwarnt nochmal einem hinten in die Hacken reintritt, also weit weg vom Tor, und ja, vielleicht tut's ihm jetzt mal, wie man dann so schön sagt, die kleine Denkpause dann auch mal gut, hat jetzt auch im Landespokal, logischerweise wäre ja auch blöd gewesen, jetzt spielen zu lassen, da dürfte sich dann mal Langhammer beweisen. Wird jetzt spannend, wen Robert Schröder da aufstellen wird, aber ja, von Landi, Niklas Landgraf, man weiß eigentlich, dass er mehr kann, aber er kriegt es gerade nicht so richtig auf den Rasen, was irgendwie so ein bisschen auch symptomatisch für die ganze HFC-Mannschaft so in den letzten Wochen gestanden hat, würde ich sagen.
Ja, dann würde ich mal hinten in der Abwehr bleiben und würde als meinen Kandidaten noch für Spieler, wo es nicht so gut läuft, Jan Löhmanns drüben nennen. Letztes Jahr Spieler der Saison von den Fans gewählt, wenn ich mich nicht erinnere. Wir haben ihn auch dazu, auserkoren, genau. Also sowohl Fans als auch wir. Da muss also was Richtiges dran sein. Hat das auch wirklich sehr, sehr gut gemacht letztes Jahr, vor allem in der Hinrunde. Nochmal stärker als in der Rückrunde, die aber auch gut war. Jetzt aktuell fehlt ihm so ein bisschen das Fortune. Er hat immer so ein gewisses Risiko in seinem Spiel. Das wird man noch nicht mehr rauskriegen. Er grätscht sehr oft in Situationen, wo wahrscheinlich viele Trainer sagen, da sollte man jetzt nicht zwingend grätschen. Ist spielerisch stark, aber auch mit einer gewissen Sorglosigkeit dieses Jahr so ein bisschen unterwegs, habe ich das Gefühl, wenn er den Ball hat. Das ist ihm jetzt schon öfter mal so ein bisschen in die, hat er schon öfter mal jetzt so ein bisschen den Ball verloren dann. Und auch defensiv der ein oder andere kleine Patzer. Man merkt da durchaus das Fehlen von Pascal Schmiedemann. Der hat zu Saisonbeginn, wo beide zusammengespielt haben, bis Burim Halili dann Jan Löhmannsrüben irgendwann verdrängt hat, da auch dem erfahreneren Löhmannsrüben nochmal ein bisschen Halt gegeben. Jetzt ohne den großen Mann aus dem Norden, den zurückhaltenden großen Mann aus dem Norden. Irgendwie kommt Jan Löhmannsrüben nicht so richtig auf das Level von der vergangenen Saison.
Ja, aber muss man sagen, also positiv ihm anzukreiden ist, er versucht ja auch immer was aus der Abwehr zu machen. Also das war auch gegen Meuselwitz oft zu sehen. Also wenn irgendwie, er scheut sich dann auch nicht, die Bälle zu spielen. Aber ja, er kriegt es halt in der Präzision gerade irgendwie nicht so hin, wie er es in der letzten Saison hingekriegt hat. Und ja, defensiv merkt man dann doch sein Alter und seine Defensiv, die Tempo-Schwierigkeiten, die er da manchmal hat gegen so schnelle 1-gegen-1-Spieler, die sieht man dann doch leider.
Ja.
Und dann würde ich den dritten noch sagen, Max Kulke, den hatten wir, glaube ich, letztes Jahr, als wir das schon mal ähnlich gemacht hatten, auch schon mal drin. Und da hat er sich wirklich sehr gesteigert in der Saison. Und hat das abgerufen, was man eigentlich auch immer mal sieht, was der eigentlich kann, weil das eigentlich echt ein guter Kicker ist. Aber er kriegt es dann leider nicht so wirklich konstant hin auf den Rasen. Und da steht er tatsächlich so ein bisschen, war jetzt auch teilweise dann auf der Bank. Jetzt auch nicht ohne Grund, weil es einfach dünn war, was er so auf den Rasen gebracht hat. Da waren keine Aktionen dabei, die man sich eigentlich von ihm erhofft. Tore, Vorlagen, Spielgestaltung. Da steht er auch so ein bisschen symptomatisch für dieses Dreier-Mittelfeld, wo man ja eigentlich sagt, Elesi, Kulke, Stierlin, was ist das für ein Dreier-Mittelfeld für die Regionalliga? Aber war dann in den Spielen, wo es nicht gelaufen ist, eben halt auch nur der Name und nicht die Leistung auf dem Platz. Und wenn da so dein Mittelfeldzentrum das nicht auf den Platz kriegt, dann wird es halt auch echt schwer, die Spiele so zu bestimmen und zu beherrschen, wie du das als HFC dann vielleicht machen willst und machen musst, um sie zu gewinnen. Und da, ja, sage ich, da ist vielleicht ganz gut, dass Lennart Becker da jetzt so im Kommen ist, dass da einfach so nochmal ein bisschen neue Hierarchie sich vielleicht auch entwickelt und der ein oder andere jetzt dann einfach auch mal auf der Bank sitzt. Und ja, ich hoffe natürlich, dass Max Kulke wieder ins Laufen kriegt, weil wenn ich mich gerade so an das Frühjahr erinnere von der letzten Saison, da war er richtig gut. Da hat er richtig den Unterschied dann auch gemacht.
Auch zu Beginn der Saison fand ich ihn echt gut. Also war für mich im Pokalspiel gegen Augsburg, dass er sehr, sehr gut war, einer der besten. Dann hat er danach dann Spiel gesagt, so was ihm noch fehlt, das ist so sein Scorerpunkt, den er noch nicht hatte. Ja. Ich glaube, dann hat er beim Topspiel in Erfurt ein Tor vorbereitet, dann gegen Luckenwalde selber getroffen. Ja. Also es kam dann alles, aber dann kam irgendwie ein Bruch rein. Ja, und so dieses Wandeln zwischen, vielleicht böse ausgedrückt, zwischen Genie und Wahnsinn, das konnte man jetzt gegen Hannover ganz gut sehen. Da macht er ja nach anderthalb Minuten das 1-0. Ja. Nachdem der HFC den Ball weit oben gewonnen hat im Strafraum von Hannover, kriegt er die Ablage so auf ungefähr 16er Linie und ich glaube, viele dreschen den Ball da irgendwie übers Tor oder versuchen es mit Gewalt und er macht halt mit Cleverness, mit Schusstechnik, mit Ruhe, schiebt dann ins rechte Eck ein und 20 Minuten später aber den Fehlpass, der dann zum 1-1 führt. Also ja, so ist das aktuell irgendwie.
Ja, wird spannend. Ich vermute, er wird spielen gegen Alt-Lienicke, weil Niklas Stierlin gelb gesperrt ist.
Ja, denke ich auch.
Robert Schröder wird auf ihn verbauen als Achter neben Elesi. Aber ja, vielleicht ist das dann mal, vielleicht kommt ihm das Spiel ja dann ganz gut zurecht. Es wird ja ein sehr spielerisches Spiel, glaube ich, da werden wir jetzt gleich noch drüber sprechen. Nicht so ein Kampfspiel. Ja. Wir werden sehen. Was man vielleicht, das meinte ich so als generellen Punkt, wenn man das einfach so aufschreibt, und das ist ja auch was, glaube ich, immer mal wieder so Thema ist und auch irgendwie auffällig ist, ist die Frage Führungsspieler. Die haben wir auch letzte Saison sehr oft diskutiert, weil auch Daniel Mayer, da er sich immer mal entsprechend zu geäußert hat, dass ihm so die Führungsspieler fehlen, die laut sind, wenn es nicht läuft, ist, die an den Ketten ziehen. Nochmal so, wo ich immer denke, wenn Führungsspieler in der Krise laut, dann denke ich mal irgendwie an Stefan Effenberg. Aber das ist auch so meine fußballerische Sozialisierung. Aber ja, das ist so manchmal, wenn man da drauf guckt, denkt man sich, ja, wo sind die beim HFC? Ne? Also Jan Löhmannsson könnte das sein. Er bemüht sich, glaube ich, auch immer darum, aber er kriegt es halt gerade nicht auf dem Rasen. Wie siehst du es, Tobias? Ich sehe es bei Niklas Landgraf einfach nicht. Das ist einfach ein sehr grundsolider, sehr netter, überaus höflicher, eigentlich auch, ja, wie gesagt, guter Fußballspieler, aber halt auch kein Leader in dem Sinne, dass er halt einfach laut und aggressiv auf dem Platz ist. Die fehlen ja, teilweise beim HFC, oder?
Die fehlen dann halt vor allem, wenn es mal nicht läuft. Also man hat auch so in Zwickau bei dem Spiel oder auch vorher gegen Chemnitz und auch gegen BFC Preußen irgendwie so das Gefühl gehabt, vor allem gegen BFC Preußen und gegen Zwickau. Also im Rückstand, es ist irgendwie keiner da, der sich jetzt mal so richtig traut, das Heft des Handelns dann in die Hand zu nehmen. Da ist Niklas Landgraf jetzt, glaube ich, wirklich der falsche Typ, weil ich glaube, dass er durchaus auch berechtigter Kapitän sein kann, weil er mit Sicherheit in der Kabine aufgrund seiner Erfahrungen und auch aufgrund dessen, was er kann und dass er Fußball einfach verstanden hat, ein gutes Standing hat und kann da, glaube ich, schon viele Tipps geben. Ist jetzt aber keiner, der dann in so einem Moment dann ja wirklich, wie du gerade gesagt hast, an den Ketten zieht. Dafür wurde ja so ein Fatou Melesi geholt. Hätte Daniel Mayer vor der Saison auch dazu auserkoren, quasi so ein Spieler zu sein, der Angst und Druck befreit ist und der immer den Ball haben will. Ja, man sieht es teilweise, aber ich glaube, da muss auch noch mehr kommen. Ist noch ein bisschen zu wenig, auch ein Tor nach jetzt elf Saisonspielen, also elf Regionalliga-Spielen, ist für seine Qualität zu wenig. Ich glaube, noch gar keine Vorlage. Also ja, das sind so Sachen. Von Niklas Stierlin hatte sich Daniel Mayer da auch den nächsten Schritt erhofft, hat er damals bei uns im Podcast gesagt, als er im Sommer als Interviewgast da war. Den gab es Anfang der Saison, jetzt steckt er auch so ein bisschen in so einem Formtief. Also es hat sich noch keine richtige Führungsachse, sage ich mal, herauskristallisiert.
Also da fehlt auch Schmiedemann natürlich sehr. Das ist irgendwie unser Dauerthema in diesen Wochen. Schmiede kommt bald zurück. Hatten wir auch kurz gesprochen, dauert aber noch ein bisschen. Also er ist zumindest wieder auf dem Rasen, aber es wird noch ein bisschen dauern. Vielleicht können wir mit einem Satz noch erwähnen, dass bei den Spielern Sven Müller spielt eine sehr gute, solide Saison. Der Torwart ist aber halt auch als Torwart jetzt keiner, er treibt auch immer an und versucht, aber jetzt keiner, der dann natürlich, wenn es spielerisch nicht läuft, kann jetzt auch nicht ins Mittelfeld laufen und sich den Ball schnappen.
Er ist halt als Torwart auch ein bisschen weit weg vom Schuss dann, ne? Also wenn der HFC in der gegnerischen Hälfte versucht, irgendwas anzukurbeln, wie du schon sagst, Sven Müller kann jetzt nicht einfach über die Mittellinie rennen und sich selber den Ball abholen und versuchen, irgendwas zu initiieren.
sehe schon, dass wir ganz schön lange schon aufnehmen, aber wir haben noch ein, zwei Themen auf dem Zettel. Könnt ihr auch gerne mal, jetzt mal ein kurzer Werbeblock, wo ihr auch immer hört, Apple, Spotify oder wo auch immer, schreibt doch gerne mal rein, wie lang die Podcast-Folgen für euch sein sollen, ob über 30 Minuten okay sind oder auch nicht. Und dann schreibt gerne auch nochmal, wie toll das alles ist und gebt uns 5 Sterne oder was auch immer und abonniert uns sowieso immer und empfehlt uns weiter, der Oma auf dem Wurstmarkt. Ja, kommen wir noch zu den zwei Themen, die wir noch auf dem Zettel haben. Das eine ist Malek Fakhro.
Genau.
Der hat ein Highlight-Spiel morgen Abend, sprich morgen Dienstagabend vor der Brust. Gegen wen geht's denn?
Gegen Bhutan.
Wow. Das klingt nach großem Fußball.
Also er hatte schon ein Highlight-Spiel, er hat jetzt am Donnerstag mit der Nationalmannschaft des Libanon schon einmal gegen Bhutan gespielt. Das ist die Qualifikation für die Asienmeisterschaft. Der Libanon hat nach Fakhro-Einwechslung 2-0 gewonnen.
Okay.
Er war am ersten Tor auch... Unterschiedsspieler. Er war im ersten Tor auch durchaus mit beteiligt. Libanon ist jetzt aktuell Tabellenführer. Der große Traum lebt, an der Asienmeisterschaft teilzunehmen. Malek Fakhro ist ja seit knapp einem Jahr Nationalspieler. Wird jetzt auch immer wieder eingeladen. Hat im September eine Einladung ausgeschlagen zu einem Testspiel, weil er sich auf den HFC konzentrieren wollte.
Wollte lieber im Weißenfels Pokal spielen.
Genau, als der HFC im Pokal im Weißenfels gespielt hat. Ist jetzt trotzdem bei den Pflichtspielen dabei. Der HFC musste ihn auch abstellen. Für die Partien. Er wird jetzt am Donnerstag wieder ins Training einsteigen, also kurz vor Altlinike. Und im Verein gibt es noch so ein bisschen die Hoffnung, dass man dafür, dass Malek Fakhro dann insgesamt 10 Tage bei seinem Verband gewesen sein wird, eine Abstellgebühr bekommt. Mhm. Allerdings habe ich mir erklären lassen von Dani Meyer, anders als bei großen Turnieren gibt es keine Pflicht für eine Abstellgebühr, wenn es normale Pflichtspiele sind, sage ich jetzt mal, also Qualifikationsspiele. Zumindest ist das dann in diesem Fall so. Der Verein, also dann in dem Fall jetzt Daniel Meyer, wird und kann eine Anfrage an den libanesischen Fußballverband stellen, zwecks einer Abstellgebühr, und der Verband kann aber auch einfach sagen, nö, oder kann halt was anderes vorschlagen, eine kleinere Summe. Es ist jetzt nicht genau definiert, um wie viel Geld es da geht, aber es wird wohl um Tagessätze gehen, also quasi um das Gehalt, was Malek Fakhro beim Halleschen SC verdient, das auf den Tag runtergerechnet und dann mal 10 Tage gerechnet. Ich denke mal, ohne jetzt natürlich irgendwelche Zahlen genau zu kennen, aber wenn man das so ein bisschen regionaliger Kontext sieht, dann kann man sich das ja so ein bisschen denken, dann wird es wahrscheinlich um einen großen dreistelligen oder kleinen vierstelligen Betrag gehen für die 10 Tage. Würde der HFC schon gerne mitnehmen. Kann man jetzt nicht so viel mit anfangen, glaube ich, aber als reinen Ersatz quasi dafür, dass Malek Fakhro jetzt spät erst in die Vorbereitung auf das Spiel in Altklinike einsteigen kann, was ja dann, wenn er spielen sollte, auch für ihn durchaus ein spezielles Spiel wird, ohne dass er da jetzt selbst ganz große Aktien dabei dran hat. Aber er ist ja quasi der Stürmer, den Dani Meyer geholt hat, weil er einen anderen Stürmer nicht mehr bezahlen konnte oder nicht mehr halten wollte.
Stark.
Ja, 1A.
Geht um
Jonas Nietzsche, natürlich.
Ah ja, ich wollte ganz gerade noch sagen, das Geld können wir gleich noch in den großen Topf werfen, mit dem Poststempel NOV drauf. Auf diese Strafe für das Chemiespiel warten wir noch. Das wird wohl auch immer noch ein bisschen dauern, ist das was aus der Zentrale in Berlin zu hören ist. Aber irgendwann kommt die heftige Strafe, da müssen wir einfach nur...
Ich glaube, da müsste Malek Fakhro dann noch irgendwie 5-mal mindestens, das reicht gar nicht, noch 50-mal für den Libanon irgendwie 10 Tage unterwegs sein.
Ich möchte das auch, ja. Ja, aber bleiben wir bei Jonas Niedfeld. Du hast ihn angesprochen. Wirst ihn auch sprechen. Also das wird noch zu lesen sein diese Woche. Das können wir schon mal ankündigen. Vor dem Spiel werden wir natürlich mit Nita, der hier auch schon mal im Podcast zu Gast war, ist jetzt nicht mehr ganz so aktuell, aber trotzdem, glaube ich, noch hörenswert, wenn man es denn möchte, als Freund von Jonas Niedfeld, sich das nochmal anhören. Trägt nun das Trikot von der VSG Altklinike, weil er im Sommer nicht beim HFC bleiben durfte, konnte, wie auch immer. Er wäre gern geblieben. Man ist sich nicht einig geworden. Es gibt da ungefähr 5 verschiedene Varianten, was jetzt irgendwie am Ende Phase war, warum er jetzt in Altklinik gespielt und nicht mehr beim HFC. Auf jeden Fall hat er da sehr viele Tore geschossen, auch wenn es jetzt letztens nicht mehr ganz so rund lief. Tobias, du hast knallhart recherchiert, was so die aktuelle Form angeht. Aber es gibt natürlich ein Szenario, das für den HFC sehr blöde aussehen könnte. Und zwar... Jonas Niedfeld schießt am Wochenende sehr viele Tore. Der HFC verliert das Spiel und dann sehen alle doof aus.
Das stimmt. Also er hat jetzt 3 Spiele in Folge nicht getroffen, wenn man den Berlin-Pokal mit einrechnet. Hat auch in allen 3 Spielen durchgespielt, oder fast durchgespielt, einmal 89 Minuten ausgewechselt. Hoffen wir im Sinne des HFC mal, dass er sich das jetzt nicht aufgehoben hat für den HFC. Dann ist das Geschrei im Internet vor allem natürlich sehr, sehr groß.
Ja, also man muss sagen, ich glaube 9 Saisontore, oder? Sind es?
Genau,
neun
neun
in der
in
Regionalliga.
Spielen jetzt.
Top-Torjäger bisher. Also von so einer Quote bei einem HFC-Stürmer, da würden wir uns natürlich sehr freuen. Und dann sähe die Tabellensituation wahrscheinlich auch ein bisschen anders aus. War jetzt in der Form, glaube ich, auch nicht zu erwarten. Muss man ja nun auch jetzt, bevor man alle HFC-Entscheider mit Pech und Schwefel aus der Ritterburg jagt, sagen, die Quote hatte Jonas Liedfeld, glaube ich, noch nie. Selbst in dem Jahr, als er Regionalliga-Torschützkönig geworden ist, sind es ja nur 15 gewesen. Also das sagt ja auch schon aus, dass es jetzt schon außergewöhnlicher Lauf ist, den er da hatte. Da waren auch teilweise Tore dabei, wenn man sich die anguckt, die sich die Torwärter dann irgendwie selber reingelegt haben, wie das dann manchmal so ist. Ne? Wenn es läuft, dann läuft's, und wenn es nicht läuft, dann fliegen die Bälle irgendwie an den Pfosten oder sonst irgendwas. Aber es ist natürlich schon eine brisante Situation, dass der Spieler, wo es dann hieß am Ende, ja, wir wollen ihn irgendwie, der Trainer will ihn im Mittelfeld haben und dafür hat man irgendwie kein Geld und wir holen lieber Malek Fatkro, weil der passt uns besser als Stürmertyp. Ja, der hat jetzt schon 9 Tore gemacht und wenn er jetzt am Wochenende natürlich das Spiel entscheidet und der HFC dadurch im Aufstiegsrennen noch entscheidender in Rückstand gerät, dann wird natürlich der Furor sehr groß sein gegenüber allen, die das beim HFC mit zu verantworten haben, dass Niedfeld nicht mehr da ist, weil er nun auch die Identifikationsfigur war und ein Führungsspieler, würde ich jetzt einfach mal behaupten, von dem wir jetzt nun gerade gesprochen haben. Also der fehlt jetzt nicht nur mit seiner Qualität vorm Tor, sondern auch so ein bisschen einer, der die Ärmel hochgekrempelt hat, der sich immer hingestellt hat, der auch Ansagen gemacht hat im Training und im Spiel. Ja, also man kann eigentlich aus HFC-Sicht in doppelter Hinsicht nur hoffen, dass er keinen guten Tag erwischt und dass stattdessen vielleicht Malek Fakro oder, ja, ist die Frage, ob der überhaupt spielt. Was denkst du, Tobias, so dein Gefühl? Wird er denn mit 2 Tagen Training dann direkt in der Startelf stehen?
Naja, das ist die große Frage jetzt aktuell, was den Sturm angeht, weil Boca Baro, der ist ja bei dem viel genannten Spiel gegen Chemie Leipzig auf den Rücken gefallen, das sah sehr, sehr übel aus, oder auf den Nacken besser gesagt. Er hat zwar danach gesagt, ja, alles ganz gut soweit, aber naja, so gut war es dann doch nicht. Also zieht sich jetzt seitdem durch, dass er immer wieder Probleme mit dem Rücken hat, immer wieder die Muskulatur oben vor allem im Rücken zumacht, wenn er ja, Sprintbewegungen macht oder sehr dynamische Bewegungen. Er hat jetzt zwar trotzdem dann auch zwischendurch gespielt, immer mal wieder, aber so richtig weg ist das noch nicht. Also da müssen wir mal schauen, wie sich das die Woche entwickelt noch. Er wurde jetzt auch geschont gegen Kemberg und auch in Hannover. Vielleicht tritt da noch Besserung ein. Man wollte jetzt auch irgendwie noch, Robert Schröder letzte Woche gesagt, nochmal zu einem Spezialisten schicken. Da müssen wir mal schauen. Bei Banekako muss man schauen, wie er zurückkommt, wie sehr das dann geschlaucht hat. Kommt natürlich auch dran, wie lange er morgen dann spielen wird. Nach den positiven Eindrücken vom vergangenen Spiel könnte ich mir vorstellen, dass er vielleicht schon in der Startaufstellung stehen wird. Dann noch die Rückreise, dann ein bisschen Training. Und ansonsten hätten wir noch Lukas Ehrlich im Angebot. Der hat jetzt am Wochenende auf sich aufmerksam Kemberg machen dürfen. Hat in Kemberg gespielt, genau 4 Tore gemacht. Hat ja auch viele Probleme gehabt, irgendwie reinzukommen. War immer wieder angeschlagen, gesundheitlich und auch körperlich. Hatte eh auch schon ein schweres Jahr. Letztes Jahr bei Sandhausen 2 war es, glaube ich. Oder bei Sandhausen und bei Augsburg 2 so rum. Hat auch wenig Spielpraxis gehabt. Also ja, ich glaube aber, wenn Malek Fakro sagt, er ist fit soweit, dann glaube ich schon, dass er in der Startaufstellung stehen wird.
Also, wenn man sich positiv auslegt, vielleicht hat er ja auch einfach ein bisschen die Zeit genutzt da in Doha, wo der Libanon trainiert und spielt, um auf positivere Gedanken zu kommen und kommt da jetzt mit Schwung und guter Laune zurück, weil
ja, klar.
Also, wenn Libanon läuft es ja, dann hat er vielleicht einfach auch die Freiheit. Weil ich glaube, jeder, der Fußball so ein bisschen verfolgt, der weiß, bei Stürmern ist auch ganz viel zwischen den Ohren und nicht so in den Füßen, was man dann manchmal wirklich nicht erklären kann, warum dann teilweise die Bälle reingehen und dann irgendwie 3 Wochen später wieder nicht mehr. Und ja, vielleicht ist das genau das, was er jetzt braucht. Und vielleicht ist es bei Nieder genau andersrum, obwohl ich den natürlich jetzt rein aus persönlicher Sympathie eben ganz viele weitere Tore wünsche, aber jetzt vielleicht nicht gerade am Samstag. Er kann gerne Torschützenkönig werden. Und ja. Dann vielleicht noch als allerletztes, Samstag ist dieses Spiel in Altglienicke, also nicht in Berlin, sondern in Fürstenwalde spielt ja Altglienicke, ist ja auch so ein Kuriosum der Regionalliga, die haben kein passendes Stadion. Letztes Jahr waren sie in Berlin beim SV Lichtenberg einquartiert, jetzt sind sie in Fürstenwalde. Da wird der HFC spielen am Samstag und hoffentlich gewinnen und dann wird es nämlich richtig kribbelig. Freitagabend, Leuner Chemiestadion gegen Lok Leipzig, Meister des Vorjahres, Sachsenpokalsieger, fast Aufsteiger, an Havelse dann gescheitert in der Relegation, in der Verlängerung. Und jetzt, tja, haben wir alle gedacht im Sommer, ne? Wie stecken sie das weg? Wahrscheinlich nicht so gut.
Ja.
Nee, sie spielen einfach genauso gut oder vielleicht sogar noch besser. nur mal gegen Jena verloren, aber auch unter, naja, ich sag mal, ein bisschen speziellen Umständen. Da waren schon mehrere Schiedsrichterentscheidungen gegen sie. Und dann auch gleich wieder ein Signal gesetzt, im nächsten Spiel Erfurt geschlagen und das höchst souverän. Das ist schon eine brutale Qualität. Was macht die schon wieder so stark, Tobias? Dass sie da
ich
schon
glaube,
wieder vorne
dass es
sind?
Einfach eine ungeheure Ausgewogenheit in allen möglichen wichtigen Dingen ist. Also man dachte ja eigentlich so, jetzt im Sommer gab es einen kleinen Umbruch mit Noel Eichinger, wäre der für mich beste Spieler weggegangen, der spielt jetzt in Regensburg wieder, der war ja nur ausgeliehen, überzeugt auch dort, also eine Liga höher. Ja, sind noch einige andere Leute weggegangen. Es kamen viele Unbekannte, also da muss man schon wirklich ein Regionalliga-Experte sein, auch in anderen, was andere Staffeln angeht, um die Leute zu kennen, die dazu zur Lok schon gekommen sind. Aber irgendwie zündet gefühlt jeder, den Toni Wachsmuth und Jochen Seitz beim Gespann, also Sportchef und oder Geschäftsführer und Trainer, holen, irgendwie zündet einfach jeder sofort.
Die haben das goldene Händchen,
ja,
ne?
Die haben das goldene Händchen, die sind defensiv stabil, haben mit 5 Gegentoren die nach Jena zweitbeste Abwehr, haben mit 21 eigenen Toren die drittbeste oder viertbeste Offensive. Also es passt irgendwie einfach alles. So, das ganze Gebilde wirkt sehr stabil. Trainer passt offenbar auch perfekt zu der Mannschaft. Ich kann es gar nicht ganz genau auf einen Punkt runterbrechen. Es wirkt einfach alles sehr, sehr stimmig, was Lok macht.
Ich glaube, es sind einfach viele Punkte und das erklärt es ja. Also gab es ja auch schon so einen kleinen Zoff, weil Daniel Mayer, ich glaube in Zwickau, ne, im Halbzeitinterview war das, wurde er gefragt nach Lok, was die auch, hat quasi die Frage, die ich dir gestellt habe, auch gestellt bekommen. Und da hat er so gesagt, ja, Respekt muss man haben, hat dann aber auch so ein bisschen, was da nicht so gut ankam, gesagt, ja, die stellen sich halt mit 11 Mal hinten rein und kontern aus, das könnten wir als HFC ja gar nicht machen, dann würden die Fans bei uns im Stadion pfeifen. Ich würde mal sagen, halbe Wahrheit, also ist natürlich Konterfußball, ist schon der Markenkern von Lok unter Jochen Seitz, aber mit 11 Mann stellen die sich natürlich auch nicht hinten rein und die können auch schon Fußball spielen. Das ist jetzt nicht nur irgendwie Außenseiterfußball und es wird verdammt schwer, die zu knacken, aber letztendlich reden wir nicht drum herum. Wenn man wirklich um den Aufstieg mittun will, bei jetzt 6 Punkten Rückstand auf Lok, sollten jetzt eigentlich 2 Siege her, wie auch immer, oder?
Ja, absolut. Absolut. Vor allem dann in einem Heimspiel gegen Lok.
Und,
wenn du es nicht gewinnst, dann stehst du halt vielleicht immer noch mit 6 Punkten liegen da oder dann vielleicht sogar 10, vielleicht sogar 12 im Worst Case. Und dann wird es schon ganz, ganz schwer, da nochmal ranzuschmecken.
Also bei 10, 12 Punkten, dann würde, glaube ich, die Trainerfrage auch nochmal ganz groß aufkochen.
Das stimmt, das kommt dann auch noch
dazu. Das wäre unvermeidlich, weil... Ja, das wäre schon ein ganz schöner Longshot. Also letztes Jahr war man auch mal so weit zurück, kann man sagen, hat es ja fast noch geregelt am Ende, aber man hat es ja nicht geregelt. Also ja. Das wieder aufzuholen würde wirklich sehr schwer werden und ja, ich habe wenig Zweifel daran, dass Lok am Wochenende gewinnt. Die spielen zu Hause gegen Chemie. Die haben sie gestern erst im Landespokal wieder höchst souverän weggefielt. Diese Derbys sind gerade auch ziemlich einseitig aufgrund der Stärke von Lok.
Ja.
Also es kann schon gut sein, wenn man in Altglienicke nicht gewinnt, dass es dann 8, 9 Punkte Rückstand sind und das wäre natürlich schon massiver Druck. Also es wäre schon gut, wenn man in Altglienicke gewinnt und dann auch dem Selbstvertrauen in dieses Topspiel geht und dann einfach auch mal zeigt, dass man den Kader hat, der eigentlich der Beste der Liga ist, rein vom Papier und das dann mal auf den Rasen dann bringt. Sonst hat man, glaube ich, viele Diskussionen, über die wir dann sprechen werden in der nächsten Folge. Jetzt sind wir nämlich schon fast bei 40 Minuten. Keine Ahnung, wie das passiert ist. Wir hatten eigentlich gar nicht so viele Themen auf dem Zettel hier stehen, aber das liegt wahrscheinlich daran, dass Julius nicht die Zügel in der Hand hatte und dafür gesorgt hat, dass wir schneller reden oder wie auch immer.
Nicht gebremst quasi.
Ich hoffe aber, ihr habt trotzdem Spaß beim Anhören. Wie gesagt, ich kann mal noch so ein bisschen Einblick geben, was die Woche noch alles geplant ist bei uns. Also wir werden Jonas Niedfeld zu Wort kommen lassen bei uns in Artikelform. Wir werden auch mit Daniel Mayer nochmal sprechen vorher. Da wird es auch so ein bisschen um die Führungsspielerfrage gehen auf jeden Fall. Ja, werden auch Malik Fakro wahrscheinlich nochmal sprechen, wenn er zurück ist aus seinem Länderspielabenteuer. Also es ist viel los vor Altglienicke und dann wird natürlich in Richtung Lok noch viel mehr los sein. Also es bleibt schön spannend bei uns und wir hören uns dann, wie gesagt, Altglienicke ist am Samstag, Lok Freitagabend das Heimspiel und wir hören uns dann am Montag nach diesem sehr wegweisenden Lok-Heimspiel und dann ja, sind wir schon sehr viel schlauer, was wir da für Diskussionen dann führen werden. Vielleicht werden sie dann noch länger andauern, je nach Sachlage. Gut, Tobias, ich danke dir. Jetzt kannst du das Telefon quasi wieder in den Ruhemodus schalten und ich verabschiede mich. Wie gesagt, abonniert uns gerne, gebt uns Daumen hoch und Sterne und alles Mögliche, auch damit Julius einen schönen Urlaub hat. Und dann beim nächsten Mal ist Julius dann, glaube ich, auch wieder dabei. Bleibt uns treu und ja, hast du noch irgendwelche schönen Abschiedsworte, Tobias?
Nee, das kommt jetzt unvorbereitet. Die jetzt mir aufschreiben sollen.
Ja, Paris, Athen, auf Wiedersehen und tschüss.
Chemie kennt keine Liga. Der HFC-Podcast der Mitteldeutschen Zeitung.